Hallo und herzlich willkommen. Bevor wir loslegen, von mir noch ein wichtiger Hinweis. Alles, was wir hier in meinem Podcast besprechen, dient ausschließlich eurer Information und Unterhaltung. Wir teilen hier unsere persönlichen Meinungen und Einschätzungen. Das Ganze ist ausdrücklich keine Beratung für Anlagen oder sonstiges. Auch wenn wir uns größte Mühe bei der Recherche geben, eine Glaskugel haben auch wir nicht. Wir können also keine Garantie dafür übernehmen, dass alle Zahlen, Daten und Fakten immer zu 100% aktuell, richtig oder vollständig sind. Bitte denkt immer daran, investieren an der Börse ist mit Risiken verbunden und kann im schlimmsten Fall zum Totalverlust eures eingesetzten Kapitals führen. Bitte macht immer eure eigenen Recherchen, bevor ihr euer eigenes Geld investiert oder zieht einen professionellen Berater hinzu. Dieser Podcast ist ein modernes KI-Projekt. Die Texte wurden KI-unterstützt verfasst. Sie hören meine per KI geklonte Stimme und unser heutiger Gast wurde synthetisch erzeugt, inhaltlich von mir geprüft. Ich bin Tim und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich freue mich riesig, dass wir heute wieder gemeinsam in die Welt der Technologie und Finanzen eintauchen. An meiner Seite ist wie immer die wunderbare Laura. Hi Laura, bist du bereit für unsere heutige Reise durch die Zukunftsmärkte?
Hallo Tim, oh ja, ich bin absolut bereit. Wir haben heute ein paar Themen auf dem Tisch, die wirklich klingen, als kämen sie direkt aus einem Science-Fiction-Film. Aber das Spannende ist ja, dass es sich um reale Geschäftsmöglichkeiten handelt. Von Rechenzentren im Weltraum bis hin zur Optimierung unseres eigenen Körpers ist alles dabei. Ich bin schon extrem gespannt, das ist ja Astina Shaw, das mit dir zu analysieren.
Das glaube ich dir. Fangen wir doch direkt mit etwas an, das uns ganz weit weg von der Erde führt, und zwar in den Orbit. Wenn man heute über private Raumfahrt spricht, denkt fast jeder sofort an SpaceX und Elon Musk. Aber es gibt da einen europäischen Akteur, der oft unter dem Radar läuft, nämlich die OHBSE. Die positionieren sich quasi als Europas Antwort auf das Space-Monopol.
Genau, das ist ein super spannender Ansatz. Was ich an OHB besonders interessant finde, ist diese Entwicklung vom kleinen Mittelständler hin zu einem global relevanten Systemhaus. Das bedeutet im Grunde, dass sie nicht nur Einzelteile liefern, sondern komplette Komplettsysteme für den Weltraum bauen. Und das Ganze hat eine sehr strategische Komponente. Es geht hier nämlich um die europäische Souveränität im All.
Das Wort Souveränität klingt immer so groß, aber was bedeutet das eigentlich konkret für Einsteiger? Kannst du uns das kurz erklären?
Sehr gerne. Im Grunde heißt es einfach, dass Europa nicht komplett von den USA oder anderen Mächten abhängig sein möchte, wenn es um kritische Infrastrukturen geht. Ein super Beispiel ist das Galileo-Programm. Das ist quasi das europäische Gegenstück zum US-amerikanischen GPS. Wenn wir unsere eigenen Satelliten haben und diese auch selbst bauen können, sind wir unabhängig. Und genau hier kommt OHB ins Spiel.
Das macht Sinn, aber die schauen ja nicht nur auf das, was heute schon funktioniert, sondern haben eine Vision für die Zukunft, die mich echt fasziniert, nämlich Weltraum-Rechenzentren. Stell dir das mal vor, wir wissen alle, dass KI-Cluster hier auf der Erde riesige Mengen an Energie fressen und vor allem ein massives Problem mit der Kühlung haben. Und jetzt kommt die Idee, warum nicht ins All?
Das klingt erst einmal verrückt, aber technisch gesehen ist es eigentlich logisch. Im Vakuum des Weltraums gibt es theoretische Vorteile für spezialisierte Computing-Infrastrukturen. OHB will sich hier also nicht mehr nur als der klassische Satellitenbauer sehen, sondern als echter Infrastrukturbetreiber im All. Das ist ein riesiger strategischer Shift.
Absolut. Und was ich an dem Geschäftsmodell schätze, ist die Diversifikation. Sie bauen alles, von winzigen Kleinsatelliten mit einem Gewicht von 20 Kilogramm bis hin zu massiven Geostationärsatelliten, die 5 Tonnen wiegen können. Damit decken sie das gesamte Spektrum ab. Das ist natürlich viel weniger riskant, als wenn man nur auf eine einzige Rakete setzt, die dann vielleicht beim Start explodiert, was ja bei vielen Space-Startups leider passiert.
Stimmt, diese Stabilität durch ein diversifiziertes Portfolio und starke Großaktionäre macht das Ganze attraktiver. Aber wir müssen natürlich auch ehrlich über die Risiken sprechen, denn im Weltraum ist nichts garantiert. Ein ganz kritischer Punkt ist die Abhängigkeit von staatlichen Budgets. Da OHB sehr stark mit der EU und nationalen Programmen verzahnt ist, könnte ein politischer Prioritätenwechsel oder eine Kürzung der Fördermittel die Auftragslage ziemlich schnell gefährden.
Das ist ein wichtiger Punkt. Politik ist eben oft unberechenbar. Und dann gibt es natürlich noch das rein technische Risiko. Ein Fehlstart oder ein Defekt bei einer komplexen Mission kann nicht nur Millionen kosten, sondern auch einen massiven Reputationsverlust bedeuten. Und wir dürfen den New Space-Trend nicht vergessen. Diese agilen Startups, die vielleicht viel billiger produzieren können und so die traditionellen Anbieter beim Thema Kleinsatelliten unter Druck setzen.
Definitiv, aber wenn man das Gesamtbild betrachtet, ist der Drang nach technologischer Unabhängigkeit in Europa so stark, dass OHB in einer sehr spannenden Position ist. Apropos Satelliten, wenn wir schon mal da oben sind, gibt es noch eine andere Firma, die den Weltraum ganz anders nutzt. Es geht nicht mehr nur darum, Hardware zu bauen, sondern darum, was man mit den Daten macht, die von dort herunterkommen. Also ich rede von Planet Labs.
Ah ja, Planet Labs, die verfolgen einen echt faszinierenden Ansatz. Während viele Firmen versuchen, einen einzigen Milliarden teuren Supersatelliten zu bauen, haben Planet Labs das Ganze revolutioniert. Die setzen auf sogenannte DIRFs, das sind quasi winzige, kosteneffiziente Satelliten, die teilweise sogar Komponenten aus Smartphones nutzen.
Das ist genau der Punkt. Durch diese Smartphone-Komponenten sinken die Produktionskosten pro Satellit drastisch und dadurch können sie eine riesige Konstellation betreiben, die es ihnen ermöglicht, die gesamte Erdoberfläche täglich in hoher Auflösung zu scannen. Das ist kein Spielzeug mehr, Tim. Das sind strategische Daten, die für Versicherungen, die Landwirtschaft oder sogar Geheimdienste Gold wert sind.
Und genau da wird es finanziell interessant. Stell dir vor, du bist ein Investor an der Börse und du kannst in Echtzeit sehen, wie viele Autos auf den Parkplätzen eines großen Einzelhändlers stehen oder wie sich die Ernten weltweit verändern, noch bevor die offiziellen Berichte rauskommen. Das ist ein massiver Informationsvorteil. Die Wahrheit von oben wird so zu einem unverzichtbaren Produkt für das Risikomanagement globaler Konzerne.
Absolut. Und der Markt scheint das auch zu validieren. Eine aktuelle Bewertung von rund 10 Milliarden US-Dollar zeigt ja, wie sehr an diesem skalierbaren Datenmodell geglaubt wird. Aber auch hier gibt es Schattenseiten, die man nicht ignorieren darf. Eines davon ist ein Begriff, den ich besonders gruselig finde, das Kessler-Syndrom.
Das klingt fast wie eine Krankheit. Was genau ist das eigentlich?
Nein, kein Virus, sondern Weltraummüll. Das Kessler-Syndrom beschreibt einen Teufelskreis, bei dem Weltraummüll mit anderen Satelliten kollidiert, was wiederum mehr Trümmer erzeugt und so weiter. Wenn das passiert, könnte die gesamte Satellitenkonstellation von Planet Labs physisch gefährdet werden.
Oh wow, das wäre natürlich ein Albtraum-Szenario. Neben dem Müll gibt es aber auch wirtschaftliche Risiken. Zum einen könnten staatliche Programme kostenlose Daten anbieten, was das kommerzielle Modell von Planet Labs untergraben würde. Und zum anderen ist da die schiere Menge an Bildern. Die Datenverarbeitung erfordert extrem teure KI-Auswertungen. Und diese Kosten drücken natürlich an den Margen.
Genau, es bringt dir nichts, wenn du Milliarden von Fotos hast, aber keine effiziente Möglichkeit, sie in nützliche Informationen zu verwandeln. Aber weißt du, Tim, egal ob wir nun über Weltraumdaten oder Satellitenbau sprechen, am Ende landen all diese riesigen Datenmengen irgendwo auf einem Server. Und da kommen wir zu unserem nächsten Thema, das eigentlich das Rückgrat für die gesamte aktuelle KI-Revolution ist, CoreWeave.
Jetzt wird es richtig technisch, aber auch extrem spannend. Während alle nur über ChatGPT oder andere Software reden, vergessen viele die physische Ebene. CoreWeave positioniert sich hier als die Essential Cloud for AI. Für unsere Zuhörer kurz erklärt, eine normale Cloud, wie von Amazon oder Microsoft, ist ein Allrounder. Sie kann alles ein bisschen, aber CoreWeave macht nur eines, dafür aber perfekt, spezialisierte GPU-Clouds.
Genau. Und diese GPUs, also die Grafikprozessoren, sind ja quasi die neue Währung in der Welt der künstlichen Intelligenz. CoreWeave bietet sogenannte Bare Metal GPUs an. Das bedeutet, dass die Kunden direkten Zugriff auf die Hardware haben, ohne dass ein komplexes Betriebssystem dazwischen liegt, das die Performance bremsen könnte. Dadurch ist ihre Infrastruktur von Grund auf für KI-Workloads optimiert.
Man kann sie fast als die digitalen Stromversorger unserer Zeit bezeichnen. In einer Welt, in der Rechenleistung knapp ist, sind Unternehmen wie CoreWeave die Enabler. Viele Startups können und wollen nicht Milliarden investieren, um eigene Hardware zu kaufen, also mieten sie diese Power bei CoreWeave, und weil die Nachfrage nach großen Sprachmodellen und generativer KI so extrem ist, gibt es eine dauerhafte Unterversorgung an GPU-Kapazitäten.
Das führt natürlich dazu, dass Kunden bereit sind, hohe Prämien zu zahlen, nur um überhaupt eine garantierte Verfügbarkeit dieser Chips zu bekommen. Und CoreWeave hat hier einen strategischen Vorteil. Sie sind eng mit den Hardware-Produzenten verzahnt, was ihnen den Zugriff auf die neuesten Chips sichert. Das ist in diesem Markt ein riesiger Wettbewerbsvorteil.
Aber wie bei allem gibt es auch hier das Risiko des schnellen Wandels. Die Technologie bewegt sich so rasend schnell. Wenn morgen eine völlig neue Chip-Architektur kommt, könnten die bestehenden Cluster von CoreWeave plötzlich veraltet sein. Das nennt man Hardware-Obsoleszenz. Und das ist ein echtes Risiko in dieser Branche.
Und dann ist da noch der Kampf gegen die Giganten. Wenn Microsoft oder Google beschließen, ihre Cloud-Preise massiv zu senken, könnten Nischenanbieter wie CoreWeave unter Druck geraten. Aber das vielleicht größte Risiko ist finanzieller Natur. Der Ausbau dieser Infrastruktur kostet Milliarden. Das bedeutet riesige Kredite. Wenn die Zinsen steigen, erhöht das den Finanzierungsdruck massiv.
Ja, Milliardeninvestitionen sind immer ein zweischneidiges Schwert. Wir haben jetzt viel über Maschinen, Satelliten und Rechenleistung gesprochen, quasi über Hardware aus Silizium und Metall. Aber lassen uns zum Abschluss über eine ganz andere Art von Hardware sprechen, nämlich unseren eigenen Körper.
Oh ja, mein Lieblingsthema, Biohacking. Wir bewegen uns hier in einem Bereich, wo die Grenze zwischen medizinischer Behandlung und menschlicher Leistungsoptimierung immer mehr verschwimmt. Ein ganz spezieller Markt, der gerade extrem an Fahrt gewinnt, sind Peptid-Therapeutika.
Peptide, das Wort klingt für viele erst einmal nach Chemieunterricht in der 10. Klasse. Kannst du uns erklären, was das eigentlich ist und warum das im Bereich Biohacking so ein großes Thema ist?
Klar. Vereinfacht gesagt sind Peptide kurze Ketten von Aminosäuren, also kleine Bausteine von Proteinen. Bisher wurden sie oft in einem Graumarkt gehandelt, zum Beispiel für Anti-Aging, um Muskeln schneller zu regenerieren oder um beim Gewichtsverlust zu helfen. Aber jetzt passiert etwas Spannendes. In den USA gibt es Anzeichen dafür, dass die FDA, also die Gesundheitsbehörde, den Zugang zu bestimmten Peptiden erleichtern könnte.
Das wäre ja ein riesiger Wendepunkt, wenn dieser bisher informelle Markt legalisiert und professionalisiert wird, eröffnet das ganz neue Chancen für Pharmaunternehmen. Plötzlich geht es nicht mehr um dubiose Bestellungen aus dem Internet, sondern um klinisch geprüfte Qualität. Und dazu kommen Diagnostikfirmen, die personalisierte Biohacking-Pläne anbieten können.
Genau so ist es. Wir sehen hier einen globalen Megatrend namens Longevity, also Langlebigkeit. Es geht nicht mehr nur darum, eine Krankheit zu heilen, wenn man sie schon hat, sondern den Körper aktiv zu optimieren, um länger gesund und leistungsfähig zu bleiben. Und weil Menschen bereit sind, viel Geld für ihre Gesundheit auszugeben, gibt es hier enorme Margenpotenziale. Besonders bei spezialisierten, injizierbaren Substanzen, die als Premiumprodukte bepreist werden können.
Das klingt erst einmal fantastisch. Wer will nicht optimiert und gesund altern? Aber ich bin mir sicher, dass es auch hier kritische Stimmen gibt. Ich denke da sofort an die Sicherheit. Was passiert, wenn es unvorhergesehene Langzeitnebenwirkungen gibt?
Das ist absolut das größte Risiko. Ein plötzliches Verbot aufgrund von Sicherheitsbedenken könnte den gesamten Markt über Nacht einreißen. Und dann gibt es natürlich die ethische Debatte. Einige sehen darin ein Doping im Alltag. Wenn nur noch die Menschen, die sich diese teuren Optimierungen leisten können, die maximale Leistungsfähigkeit erreichen, erzeugt das einen gesellschaftlichen Druck, der politisch problematisch werden könnte.
Ein sehr wichtiger Punkt, die soziale Schere bei der Gesundheit. Und rein wirtschaftlich gesehen gibt es ja oft dieses Muster, sobald ein Markt legalisiert ist und boomt, kommen die Generika, also billige Kopien der Wirkstoffe. Das könnte die hohen Margen, von denen du eben gesprochen hast, ziemlich schnell drücken.
Absolut, das ist der klassische Pharmazyklus. Aber egal, ob es nun um den Weltraum, KI-Infrastruktur oder Biohacking geht, man sieht ein klares Muster. Wir befinden uns in einer Zeit, in der die Grenzen des Machbaren ständig verschoben werden.
Das hast du sehr schön zusammengefasst, Laura. Es ist wirklich faszinierend zu sehen, wie diese Themen, obwohl sie auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, alle denselben Drang nach Optimierung und Unabhängigkeit widerspiegeln. Ob es die Souveränität Europas im All ist oder die Souveränität über den eigenen Körper.
Das war wirklich eine spannende Analyse heute. Ich finde es toll, wie wir uns von der Makroebene des Weltraums bis hin zur Mikroebene unserer Zellen vorgearbeitet haben.
Absolut. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Wir hoffen, ihr konntet einen spannenden Einblick in diese Zukunftsmärkte gewinnen und versteht nun die Zusammenhänge hinter diesen Technologien ein bisschen besser.
Danke fürs Zuhören. Bleibt neugierig und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!
Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, unterstützt mich gerne mit einem Abo, einem Gefällt mir oder einem netten Kommentar. Das hilft mir enorm, mehr Reichweite zu bekommen. Mein Ziel ist es, noch mehr Qualität und Vielfalt in diesen Podcast zu bringen, zum Beispiel durch spannende neue Gäste. Ich bin selbst ein riesiger Fan von allem, was sich um Wirtschaft dreht, sauge jede Information auf und tausche mich einfach unfassbar gerne dazu aus. Wenn wir diese Reichweite gemeinsam aufbauen, haben am Ende alle etwas davon, die sich für dieselben Themen interessieren wie ich. Zum Schluss noch der wichtige Hinweis, alles Gehörte dient nur der Information und Unterhaltung. Es ist keine Anlageberatung. Investieren an der Börse ist mit Risiken bis zum Totalverlust verbunden. Macht daher immer eure eigene Recherche. Da dies ein modernes KI-Projekt ist, wurden die Texte KI unterstützt verfasst. Ihr habt meine geklonte Stimme gehört und der heutige Gast wurde synthetisch erzeugt. Von mir geprüft und verantwortet. Ich bin Tim. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.